Ihr Geliebten Gottes, seht, was für eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind das. Wie schön ist das, dass wir als Kinder Gottes hier Gemeinschaft haben dürfen, Gemeinschaft miteinander unter Gottes Wort. Und wir wollen das im Namen unseres Herrn Jesus Christus tun, Gemeinschaft haben und ihn in seinem Wort suchen und finden und betrachten. Was für eine Liebe! Und wir dürfen sie sehen. Es gibt so viel zu sehen in dieser Welt, auch viel Negatives. Doch von all dem dürfen wir wegsehen, hinblicken, aufblicken auf den, der die Liebe ist und der aus dieser Liebe heraus Urheber und Vollender des Glaubens ist. Auf Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus, unser Herr und Haupt. Und das wollen wir tun in diesen Tagen und auch jetzt in dieser Stunde, die allumfassende Liebe und Gnade des Vaters und das allumfassende Liebeswerk und die Gnadentat des Sohnes uns ansehen. Wir haben gestern Abend schon gehört, was alles kommen wird. Und ein Aspekt daraus ist der Abfall vom Glauben. Die letzte Zeit ist also geprägt von diesem Abfall vom Glauben. Abfallen kann nur der, der irgendwie dran war. Inwieweit das einem Glied am Leib des Christus überhaupt möglich ist, abzufallen, das wäre eine separate Betrachtung wert. Das wollen wir heute nicht behandeln, weil sonst wird es zu lange. Nur so viel, der Abfall ist auf jeden Fall ein Kennzeichen der Zeit des Endes und wir erleben die Hinführung auf diese schlimme Situation jetzt schon mit. Und ein Werkzeug, um das Abfallen zu erwirken oder um zumindest das Glaubensleben zu dämpfen, ist das Infragestellen der Wahrheit, das Leugnen der Wahrheit, das Niederhalten der Wahrheit in Lüge. Wir lesen in 2. Thessalonicher die Begleiterscheinungen von diesem Abfall. Ich schlage auf 2. Thessalonicher 2, Abvers 9. Da heißt es, mit aller Kraft, Zeichen und Wundern der Lüge und durch jede Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die untergehen. Darum, warum gehen sie unter? Darum, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Und deshalb wird Gott ihnen eine Wirksamkeit des Irrtums senden, damit sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern an der Ungerechtigkeit ihre Lust, ihr Gefallen haben. Und jetzt kommt ein Wechsel in Vers 13. Wir aber, sagt der Apostel Paulus, wir aber sind Gott alle Zeit zu danken schuldig, eurethalben vom Herrn, geliebter Brüder, da euch Gott von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Da guck mal, was da steht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Im Glauben an die Wahrheit, zu der er auch uns durch unser Evangelium berufen hat, zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Demnach, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr durch uns gelehrt wurde, sei es durch Wort oder durch Brief. Liebe zur Wahrheit. Festhalten an der Wahrheit. Das ist uns geschenkt. Dazu wurden wir vorgezogen. Wir sind nicht die Einzigen. Wir sind die Ersten. Und damit ist es, womit wir uns beschäftigen wollen. Mit seiner Wahrheit. Mit seinem Wort der Wahrheit. Ein großes Thema unserer Zeit. Albrecht, du hast gestern viele Stichworte genannt, aber entweder habe ich eins überhört oder ich habe ausgerechnet das eine gefunden, was nicht gesagt wurde. Künstliche Intelligenz. Andere Themen stehen auch im Vordergrund, haben aber mitunter weniger Substanz oder sind Nebelkerzen, um den Blick der Massen auf etwas anderes zu lenken. KI, können Sie sich ergänzen, KI hat viele Vorzüge. Ein Arzt hat beispielsweise mal gesagt, wie sehr ihm das dabei hilft, Einstellungen an irgendwelchen Untersuchungsgeräten vorzunehmen. Vorher musste er bei der Untersuchung ganz individuell und genau einstellen, was sehr mühsam und zeitaufwendig war. Jetzt macht er die KI für ihn besser, schneller, genauer. Echter Fortschritt. Hat aber auch eine andere Seite. Es wird dazu führen, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was ist wahr, was ist echt, was hat Substanz oder was ist gefälscht, was ist fake, was ist nur Schatten. Und jetzt nenne ich noch einen zweiten Begriff, ist ein Gesetz, was in Europa gilt, Digital Services Act. Das ist ein europaweites Gesetz, um Falschmeldungen im Internet zu verhindern oder zu löschen. Ist ja an und für sich etwas Positives. Aber was ist denn mit unbequemen Wahrheiten? Wäre es da nicht denkbar, dass die künstliche Intelligenz uns vormacht, was wahr ist und was nicht, und deklariert einfach die unbequeme Wahrheit als falsch und die bequeme Sünde als richtig? Wird ja jetzt schon gemacht. Aber mit KI erreicht es ganz neue Dimensionen und Möglichkeiten und hat dann die KI erstmal was als falsch deklariert, ist es mit dem Digital Services Act ein leichtes, das einfach zu löschen. Hier ist Tür und Tor geöffnet, dass sich die Menschheit ihre eigene, ihre neue Bibel schreibt, so wie sie es haben wollen. Paulus. Der wusste weder was von KI noch Digital Services Act, aber der Geist Gottes, der hat ihm Folgendes in die Feder diktiert. Weiß man nicht, ob er mit Feder geschrieben hat, aber man sagt es so. 2. Timotheus 4, Vers 2, da steht, herolde das Wort. Steh dazu, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, verwarne, sprich zu in aller Geduld und Belehrung, denn es wird eine Frist kommen, wenn Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich selbst nach eigenen Begierden Lehrer aufhäufen, weil ihr Gehör gekitzelt wird. Und zwar werden sie das Gehör von der Wahrheit abwenden und sich den Sagen zukehren. Wir halten die Entwicklung unserer Zeit nicht auf. Und Gott hält sie auch nicht auf. Es muss ja so kommen. Aber er beobachtet ganz genau, steht in 2. Chronik, denn Jahwes Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig, mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was ist das nun für eine Wahrheit? Was ist es für eine Überlieferung, von der wir gelesen haben? Wir haben ja gerade gelesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir sind Gott alle Zeit zu danken schuldig, weil euch Gott von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung in Heiligung des Geistes, im Glauben an die Wahrheit, zu der er auch uns durch unser Evangelium berufen hat zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Unser Evangelium, sagt Paulus. Paulinisches Evangelium, sagen wir. Aber das Wort der Wahrheit besteht nicht nur aus den Briefen von Paulus, sondern aus der gesamten Schrift. Denn alle Schrift gibt ja Zeugnis von ihm. Altes Testament, Neues Testament, Propheten, Evangelium, Paulusbrief, Offenbarung. Alle Schrift ist Gottes Wort, Gottes Wahrheit, Gottes Vermächtnis, Gottes Zeugnis. Eine Besonderheit der Paulusbriefe besteht nun aber darin, dass sie uns direkt ansprechen, dass sie uns direkt betreffen. Der Apostel Paulus schreibt in einem seiner letzten Briefe quasi als eine Art Vermächtnis dem Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 14, böse Menschen aber und Gaukler werden zu ärgerem Fortschreiten, irreführend und selbst irre geführt. Der Irrtum wird planmäßig verbreitet. Die Formulierung böse Menschen, die behaltet euch mal im Hinterkopf. Kommen wir später drauf. Und er sagt dann weiter, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und womit du betraut wurdest. Du weißt doch, von wem du es lerntest. Und weil du von Kind an, und da denke ich immer an unsere vielen Kinder und Jugendlichen, weil ihr von Kind an mit den geweihten Schriften vertraut seid, die euch weise machen können zur Rettung durch Glauben, der in Christus Jesus ist. Oder an anderer Stelle, 2. Timotheus 1, Vers 14, das Köstliche dir anvertraute, das bewahre durch Heiligen Geist, der uns ja innewohnt. Den Galatern sagt er, jetzt wird's scharf, 1, Vers 9, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, neben dem, was ihr von uns erhalten habt, der sei in den Bann getan. Und als der Petrus sich nicht aufrichtig verhalten hat, da wird bezeugt, auch Galater 2, Vers 11, als Kephas dann nach Antiochien kam, da widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er Unrecht tat. Paulus und Petrus haben sich bestimmt gut verstanden, waren Glaubensgeschwister, waren vereint in der Liebe zu Jesus. Und deswegen haben sie sich mit herzlicher Liebe geliebt. Aber als es um die Sache ging, da widerstand er ihm ins Angesicht. Damit wird auch gezeigt, wie ernst das ist, wie ernst es ist, wenn in Wort oder Werk die Wahrheit verlassen wird. Die Warnungen, am Evangelium und besonders am paulinischen Evangelium festzuhalten, standhaft zu bleiben, nicht davon abzurücken, sind vielfältig und ausgeprägt. Den Kolossern wird gesagt, 1 Vers 23, wenn ihr nämlich gegründet, festgegründet und beständig im Glauben beharrt und euch nicht fortbewegen lasst von der Hoffnung, von dem Erwartungsgut des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das in der gesamten Schöpfung unter dem Himmel geheroldet wird, dessen Diener ich, Paulus, wurde. Wir sehen an diesen Beispielen, wie ernst es ist, dran zu bleiben, im Glauben zu beharren, uns nicht wegbewegen lassen von diesem Evangelium, dieses Evangelium im Geist bewahren. Was macht dieses Evangelium noch aus? Nicht nur, dass es uns direkt anspricht, es bezeugt auch eine Wahrheit, die bis dahin verborgen war. Die war vorhanden, war schon da. Und wenn wir es einmal wissen, werden wir sie auch überall finden, auch in den alttestamentlichen Schriften. Sie war vorhanden, aber sie war nicht offensichtlich, sondern wurde erst durch Paulus offenbar gemacht. Und das lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 9. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort und jeden willkommenswert. Dazu mühen wir uns, werden auch geschmäht. Warum? Dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen. Und jetzt wird er charakterisiert, dieser lebendige Gott, welcher der Retter aller Menschen ist. Vor allem zuerst der Gläubigen. Und jetzt sagt er noch was, dies weise an und lehre. Das wollen wir tun. Genau das wollen wir heute tun. Genau das ist unser Thema. Der lebendige Gott ist der Retter aller Menschen. Seine Liebe und Gnade ist allumfassend. Und in Titus sagt er, und dieses Zeugnis ist wahr. Titus 1, Vers 13. Um dieser Ursache willen überführe sie streng. Warum? Damit du Recht behältst? Nö. Damit sie gesund sein im Glauben und nicht auf Sagen und Gebote von Menschen Acht geben und sich womöglich noch von der Wahrheit abwenden. Damit wir an dieser Wahrheit festhalten können, müssen wir sie zuerst kennen und dann erkennen. Kennen bedeutet darüber wissen, es verstehen. Erkennen bedeutet eins werden damit, in Liebe eins werden mit den Gedanken und Absichten und Wesen unseres großen Gottes. Und dazu wollen wir ihn in seinem Wort betrachten. Und darauf, dazu möge der Herr unsere Herzen lenken und vorbereiten und beeinflussen, uns zubereiten in dieser einen Woche in diesem Kairos, den Gott uns hier in Gnade schenkt, nicht Acht geben auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere eigenen Überzeugungen, sondern sein Wort erklären mit Hilfe seines Wortes. Wenn wir ihn anschauen in seinem Wort, und wo sollen wir besser hinsehen? Das heißt, seht, welche Liebe, wo sollen wir denn besser hinsehen als in sein Wort? Wenn wir also diese Liebe in seinem Wort anschauen, dann wird uns das verändern. 2. Korinther, den Satz lese ich immer wieder, es gehört mit zu den Versen, die mich am meisten beeinflussen. Der Herr aber ist der lebendig machende Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir alle mit enthülltem, mit unverhülltem, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn ansehen und widerspiegeln, werden in dessen Bild umgestaltet. Von der Herrlichkeit umgestaltet in die Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machendem Geist. Wer ihn also anschaut, der wird verändert. Das Betrachten der Herrlichkeit verändert uns in Herrlichkeit. Und dazu möge der Herr sein Wort heute Morgen segnen und auch in dieser Woche und auch überall, wo heute an diesem Sonntagmorgen sein Wort verkündet wird. Unser Thema, das lautet die allumfassende Gnade und Liebe Gottes. Ich hätte es auch in einem Wort zusammenfassen können, nämlich in dem Begriff Allversöhnung. Das führt bei den allermeisten aber zu direkter Abneigung. Für die einen ist es eine wunderbare Wahrheit, ist keine Lehre, ist keine Theorie. Es ist für mich das Wesen und die Wahrheit Gottes. Für die einen ist es wunderbare Wahrheit, die anderen halten es für die schlimmste Irrlehre. Und wer diese Wahrheit bezeugt, kriegt in den meisten gläubigen Kreisen Probleme irgendwelcher Art, mehr oder weniger schwer. Ein Grund dafür ist, weil die meisten Gläubigen gar nicht wissen, was damit gemeint ist, sondern sich ein Vorurteil oder mehrere Vorurteile bilden, ohne sich tatsächlich biblisch damit auseinanderzusetzen. So kommt es auch, dass ich in unserer Ortsgemeinde gebeten wurde, mir verschiedene Vorträge gegen Allversöhnung anzuhören oder entsprechende Literatur dazu durchzulesen, auch etliche Gespräche geführt habe. Und die Spanne von dem, was ich diesbezüglich konsumiert habe, reicht von einfachen, fast hätte ich gesagt billigen Vorurteilen bis hin zu wirklich gefährlichen Gratwanderungen zwischen Bibeltreu und eigener Auslegung. Kennt ihr bestimmt, Gratwanderung in den Bergen. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, haben wir das auch gemacht im Urlaub, war an der Grenze zu Österreich. Da weiß ich noch, wie ich als Kind meine helle Freude hatte, da bin ich einen Schritt nach links und habe gesagt, jetzt bin ich in Österreich. Und dann habe ich einen Schritt nach rechts und jetzt bin ich in Deutschland, mit einem Schritt. Ja. Und so ging es mir auch bei diesem einen bestimmten Büchlein. Der Autor bewegt sich eine ganze Weile in seinen Auslegungen auf biblischem Boden. Und dann hat er Gottes Wort in Frage gestellt. Wie die Schlange im Paradies sollte Gott gesagt haben. Und hat somit den biblischen Boden verlassen und sich seine eigenen Schlüsse gezogen. Ich sage nur, ich will jetzt keine Buchkritik, das muss ich später mal machen, aber jetzt nicht. Ihr kennt es ja nicht, aber das will nur eine Aussage sagen, dass ihr seht, wie gefährlich das ist. Da sagt er, die Etymologie eines Wortes ist nicht entscheidend. Also Etymologie ist die ursprüngliche, die eigentliche Wortbedeutung. Die sei also nicht entscheidend, sondern das, was man heute unter dem Begriff versteht. Und damit ich nichts Falsches sage, will ich es wörtlich zitieren, was er gesagt hat. Er sagt, ich zitiere, entscheidend für die Bedeutung eines Wortes ist nicht seine Etymologie, sondern sein gegenwärtiger Gebrauch. Damit wird Tür und Tor geöffnet für Bibelkritik, für Zeitgeist und für beliebige Interpretation. Ich setze mal einen drauf, ganz ruhig bleiben. Derjenige, der das gesagt hat, ist Bibelübersetzer. Übersetzt Bibel, ja? So. Womöglich geht es euch in euren Ortsgemeinden ebenso, dass ihr konfrontiert werdet mit Ablehnung, Vorurteilen, Kritik an eben dieser allumfassenden Gnade und Liebe Gottes. Und dann soll eben dieser Dienst heute und auch morgen als Hilfestellung dazu dienen, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch wissen, was man hier und da antworten kann oder wie man es einzuordnen hat. Ich möchte also einmal aufzeigen, was die allumfassende Gnade und Liebe Gottes eben nicht bedeutet, dass wir uns mit Vorurteilen auseinandersetzen und zum anderen darlegen, was sie bedeutet und ausmacht. Ob das immer so trennscharf gelingt, heute das eine, morgen das andere, bezweifle ich. Aber der Schwerpunkt heute liegt auf der Auseinandersetzung mit Vorurteilen und der Schwerpunkt morgen mit wesentlichen Aussagen der Bibel, welche die allumfassende Gnade und Liebe Gottes bezeugen. Und dabei möchte ich sehr, liegt mir am Herzen, sehr betonen, was wir eingangs gesagt haben. Beim Festhalten an der Wahrheit geht es um die Sache, um die Wahrheit selber. Paulus widerstand dem Petrus in der Sache, aber sie hatten sich herzlich lieb. Sie bleiben in der Liebe, selbst dann, wenn es Unterschiede in der Sichtweise und in der Auslegung gibt. Auf unser Thema übertragen will ich sagen, auch dann, wenn ein Bruder, deine Schwester die allumfassende Gnade und Liebe Gottes ablehnt und zu dem Schluss kommt, es bleibt ein Dualismus in Ewigkeit, dann bleiben wir dennoch Geschwister im Herrn und gemeinsam Glieder am Leib des Christus. Ich möchte also versuchen, in aller Liebe, aber auch in aller Deutlichkeit die unterschiedlichen Sichtweisen aufzuzeigen. Es wäre zu viel, wenn ich auf alle Fehlinterpretationen eingehen würde, die mir bisher begegnet sind. Aber so einige, ich glaube, es werden 7 oder 8, die will ich mal nennen, da wollen wir drauf eingehen. Die Reihenfolge spielt auch keine Reihe, ist von keiner Bedeutung, ist also nicht gewichtet. Da gibt es zum einen, es wird genannt, pluralistische Allversöhnung. Das meint, alle Menschen sind guten Willens, gehen aber unterschiedliche Wege, weil sie in ihrem Leben unterschiedlich geprägt und geführt werden. Aber schließlich und endlich kommt doch jedes Individuum irgendwann, irgendwie bei Gott an. Egal auf welchem Weg, einfach deshalb, weil der Mensch in seinem Innersten gut ist. Also egal, ob durch Religion oder Philosophie oder Glauben, alle Wege führen irgendwann zu Gott. So wie in diesem Schunke-Lied, wir kommen alle in den Himmel. Wie kann man so denken? Gottes Wort ist doch so klar. Es gibt nur einen einzigen Weg des Heils, nur einen Weg der Rettung, nur einen Weg zum Vater. Nur über Jesus führt der Weg zu Gott. Nur in Jesus ist Rettung. Jesus Christus spricht. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der natürliche Mensch ist verloren und er ist verdorben in Sünde und Schuld. Und dabei sind die persönlichen Vergehungen nur ein Aspekt. Die eigentliche Sünde besteht darin, Gott nicht als Gott zu kennen und anzuerkennen. Ihm eben nicht zu glauben. Wir alle waren ohne Hoffnung und fremd vor Gott, sagt Paulus den Ephesern, 2 Vers 12, dass ihr zu jener Zeit ohne Christum wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels, Fremdlinge betreffs der Bündnisse und Verheißungen, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Und der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen. Korinther 1, 2, Vers 14. Der seelische Mensch, der natürliche Mensch, nimmt nichts an von den Tiefen des Geistes Gottes. Sie sind ihm Torheit. Kein Vorwurf, eine Feststellung. Er kann sie nicht erkennen. Sie können ja nur geistlich erforscht werden. Das zeichnet den neuen Menschen in uns ja aus, dass wir seinen Geist haben. In unserem natürlichen, alten Wesen, da sind wir tot. Da gibt es keinen, der Gott ernstlich sucht. Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Und trotzdem ist der Mensch unentschuldbar, weil an den Wesenszügen, die Wesenszüge Gottes sind seit der Schöpfung an den Tatwerken begreiflich. Deshalb, alle Geschöpfe sind unentschuldbar, brauchen die bewusste, persönliche Annahme der Rettung in Jesus Christus. Wer also denkt, es bedeutet, dass es irgendwie alle gerettet werden, der liegt eben falsch. In keinem anderen ist das Heil. Kein anderer Name unter dem Himmel, der unter Menschen gegeben worden ist, in welchem wir gerettet werden müssen, als nur in dem Namen Jesu. Dann gibt es einen weiteren Punkt. Das nennt sich inklusive Allversöhnung. Das ist im Wesentlichen die Lehre von Karl Barth, der behauptet sinngemäß, eigentlich sind bereits alle Menschen gerettet. Wir sind also auch hier eine Gratwanderung wieder, aber auf der falschen Seite runtergefallen. Die einen sind sich bewusst, dass sie gerettet sind, und die anderen sind sich das einfach nicht bewusst. Die unbewusst schon gerettet sind, die werden es dann irgendwann schon erfahren. Dieses Irgendwann ist zum Beispiel bei der Wiederkunft Christi. Auch da entgegnet Gottes Wort doch so klar, Gerichte sind notwendig. Wofür denn? Wofür sind die verschiedenen Gerichte, welche die Bibel aufzeigt, notwendig oder gar gerechtfertigt? Wo bleibt die bewusste Zustimmung zu Jesus als Retter? Die Buße, der durch Jesus erneuerte Denksinn, Glaube und Rettung sind dem Gläubigen bewusst, auch dann, wenn der Glaubenslauf zu wünschen übrig lässt. Ein unbewusstes Hineinstolpern in Gottes Welt, eine passive Rettung, das lehrt die Bibel nicht. Es braucht immer den bewussten und rettenden Glauben. Jesus Christus spricht, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges, eigentlich heißt es äonisches Leben, und der kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Das heißt, unbewusst, alle anderen müssen ins Gericht. Dritter Punkt. Allversöhnung wäre eine Lehre von einem gewissen Origenes, also einem Menschen, ist mir egal, wer der war, von einem Menschen. Und wurde dann auch noch vornehmlich von Menschen verbreitet, die neben der Bibel noch andere Offenbarungsquellen zulassen, persönliche Offenbarungserfahrungen oder Sonstiges. Ist doch ganz klar, dass nur das wahrhaftig Bestand haben kann, was von Gott selbst kommt. Alles Eigene, alles Menschliche, alles Irdische, alles Selbstüberlegte, alle Ideologien müssen doch verblassen. Und selbst wenn dieser Origenes ein Verbreiter der Allversöhnung war oder gewesen sein sollte, dann kann er doch nicht der Urheber sein. Gott hat uns alles, hast du gestern auch gesagt, was wir wissen dürfen, was wir wissen sollen, in der Bibel offenbart. Hier steht alles drin. Somit muss jede Erkenntnis, jeder Glaube, jedes Gottesbild allein biblisch und nicht menschlich fundiert und gegründet sein. Nur die Bibel ist das Wort der Wahrheit, und wir sollen doch wahr werden und in Liebe alles in den Christus hinein zum Wachsen bringen. Nur was aus Gott ist, hat Bestand. Das hat der Gamaliel in einem Satz deutlich gesagt. Er hat gesagt, Apostelgeschichte 5, 38, wenn dieser Ratschluss oder dieses Werk von Menschen ausgeht, wird es zerstört werden. Wenn es aus Gott ist, werdet ihr es nicht zerstören können. Ein weiterer Aspekt der Fehlinterpretation ist die Gleichsetzung mit der katholischen Lehre vom Fegefeuer. Der ungläubig Verstorbene muss ins Gericht des Fegefeuers und wird durch dieses geläutert und gereinigt. Durch diesen Läuterungsprozess wird der Ungläubige zubereitet, so dass er schließlich, und das ist meistens nach langer Zeit, ist aber gegen Einwurf von Geld verkürzbar, meistens so geläutert, dass er dann doch Zutritt in den Himmel erhält. Dieser katholische Vergleich findet in Gottes Wort keine Zustimmung. Die Bibel lehrt einzig und alleine die Rettung durch Glauben. Und Glaube ist die persönliche Annahme des Heils in Christus Jesus. Diese persönliche Annahme ist nur möglich nach der Neuzeugung durch den Geist und dem damit erneuerten Denksinn. Eine Besserung des Alten durch Läuterung ist in Gottes Heilsplan nicht vorgesehen. Natürlich dienen die Gerichte der Vorbereitung, der Zubereitung, der Erziehung auch ein Stück weit der Reinigung. Aber eine Reinigung oder Läuterung allein durch Gericht widerspricht der Rettung durch Glauben. Der Mensch wird durch Gericht nicht besser und schon gar nicht so viel besser, dass er so gut wird, dass er sich die Rettung verdient oder erwirkt hat. Das ist doch gerade durch die vielen Darstellungen der Bibel über den Menschen, ist doch hinreichend bewiesen, dass der Mensch eben nicht so ist. Das tausendjährige Reich, was ja eigentlich kein Gerichtsort, sondern ein paradiesischer Zustand ist, was bewirkt das am Ende der tausend Jahre bei vielen Rebellion und Aufstand? Nach tausend Jahren Paradies Auflehnung. Es sind nicht die Umstände, weder die guten noch die schlimmen. Es sind nicht die Umstände, die den Menschen gut werden lassen. Der gefallene Mensch ist unfähig. Haben wir eben nicht was gelesen von geistlich tot? Tot. Der gefallene Mensch ist unfähig, aus sich heraus eine Gottesbeziehung herzustellen. Ganz unabhängig von den Umständen. Ob Paradies oder Feuersee. Ob tausendjähriges Reich oder Gericht. Gott aber, Epheser 2, Vers 4, der so reich ist an Erbarmen, ist um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, tot, nicht langsam besser werdend. Er macht uns zusammen lebendig in Christus. In der Gnade seid ihr Gerettete. Und wie wird der Mensch zu einem neuen Menschen in Gott? Durch einen Erziehungsweg, durch Selbstveränderung, durch eine Erkenntnis? Nee, allein durch Lebenszeugung Gottes, durch Wiedergeburt, durch Gottes Heiligen Geist. Nur indem Gott sein Schöpfungswort in einen Menschen hineinspricht, entsteht neues Leben. Gerichte dienen der Vorbereitung, Zubereitung, bewirken aber nicht Wesensänderung oder Neuzeugung. Das gilt für diese Welt, das gilt auch für die jenseitige Welt. Ein Fegefeuer ohne Schöpfungswort Gottes bleibt in Bezug auf die Veränderung des Menschen wirkungslos. Der Mensch wird dadurch nicht besser. Dann gibt es noch eine große Furcht, die viele Gläubige haben, nämlich: Das macht ja die Mission unnötig. Oder dass zumindest Evangelisation nicht mit der gebotenen Intensität durchgeführt wird, weil ja eh alle in den Himmel kommen und das Heil in Christus dann irgendwie finden. Wofür braucht es dann noch Mission? Und somit wäre Allversöhnung gegen Mission, gegen Evangelisation. Ich frage, wo um alles in der Welt kommt so ein Gedanke her? Nirgendwo habe ich dieses Lied, was wir eben gesungen haben, so lebendig gehört als hier. Jede biblische Person, die zum lebendigen Glauben gefunden hat, macht uns die Bibel deutlich, will diese frohe Botschaft weitertragen und weitersagen. Es ist ein persönliches Bedürfnis, der Paulus sagt, wehe mir, wenn ich es nicht weitersage. Gottes Wort ist voll von Vorbildern, die das Evangelium verkünden sollen und wollen. Und ausgerechnet der Apostel Paulus, der ja der ist, der die allumfassende Gnade am deutlichsten lehrt. Er ist der Apostel mit der ausgeprägtesten Missions- und Evangelisationstätigkeit. Und er sagt uns in seinem Wort, Epheser 4, Vers 11, er gibt die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten oder als Hirten und Lehrer zur Anpassung der Heiligen an das Werk des Dienstes. Drei Dinge sollten wir differenzieren. Die Zeit des Apostels Paulus und unsere heutige Zeit unterscheiden sich. Zum Beispiel dadurch, dass damals die Botschaft, dass das Heil auch den Nationen plötzlich gilt und nicht nur Israel gilt, das war da eine neue Botschaft. Fand deswegen allein aus dem Grund mehr Gehör als heute. Heute sind die Hörer gesättigt. Haben schon gehört oder wollen nicht mehr hören. Der zweite Punkt, noch wesentlicher, aufgrund der Erwählung können in dieser Weltzeit nur diejenigen den Glauben annehmen, die vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt waren. Das bedeutet, wenn ich das Wort so sagen soll, der Ertrag einer Evangelisation, der Ertrag ist begrenzt auf wenige, aber das schmälert doch nicht die Notwendigkeit der Verkündigung. Und einen dritten Punkt will ich sagen, die Christenheit ist überzeugt, dass diejenigen, welche zu Lebzeiten niemals Zugang zum Evangelium hatten, es gibt ja bis heute unerreichte Völker oder es gibt Menschen, die aufgrund einer Behinderung einfach kein Wort aufnehmen oder fassen können. Ja, das gibt es ja. Dass diejenigen, die also keine Chance zur Bekehrung hatten, dass die durch Gottes Liebe und Gottes Güte und Gottes Gerechtigkeit eine Sonderbehandlung in der Gerichtsbeurteilung erhalten. Anders ausgedrückt, wer niemals Gottes Wort gehört hat, ist besser dran als der, der es hört und ablehnte, weil der ist dann ewig verloren. Ich stelle die Frage zurück, ist die Sichtweise nicht viel eher gegen Mission? Dann sollten wir am besten gar nichts sagen, kann doch auch nicht sein. Selbstverständlich fehlt bei der Allversöhnung ein Argument oder ein Druckmittel zur Bekehrung, nämlich das ewige Verlorensein. Aus Angst vor dem ewigen Verlorenbleiben muss sich jetzt keiner mehr zu Gott wenden. Aber was sagt denn die Bibel, was überwältigend ist? Soll uns die Angst überwältigen? Ich habe gelernt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die Gnade und Treue und Liebe, in der Liebe ist keine Furcht. Ehrfurcht schon, aber eben keine Angst. Und gerade die Liebe ist es doch, welche die Allversöhnung erklärt. Die Liebe Gottes hört nie auf, bleibt so lange rettend wirksam, bis sie auch den letzten Sünder gefunden und heimgetragen und gerettet hat, selbst aus Tod und Feuersee heraus. Überwältigend, heißt es 1. Timotheus 1, Vers 14, überwältigend ist die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Und noch ein Punkt, Allversöhnung ist auch kein Wunschdenken, wie einige behaupten. Die sagen, weil der Mensch sich nicht vorstellen kann oder es nicht dem Wunschdenken des Menschen entspräche, dass Gott seine Geschöpfe auf immer verloren gehen ließe, deswegen würden die Gottes Wort dahingehend umdeuten, wie man es selber gerne hätte. Wäre doch schön, wenn Gott genauso wäre, wie wir ihn uns vorstellen. Damit machen wir genau das, wo ich eingangs vorgewarnt habe. Wir unterwerfen das Wort der Wahrheit dem Zeitgeist. Gottes Wort, Gottes Wahrheit, Gottes Wirklichkeit richtet sich nicht nach dem, was wir fassen können oder nach dem, was wir gerne hätten. So schön die Wunschgedanken auch immer sein mögen, Gottes Wort strebt nicht danach, mehrheitsfähig zu sein oder zumutbar, auch nicht demokratisch und auch nicht politisch korrekt, sondern nur strebt es danach, wahr zu sein und Gottes Wahrheiten darzulegen. Und Jesaja sagt uns so schön, wie weit unsere Gedanken, unser Vermögen, unsere Vorstellung abweichen von den Gedanken unseres großen Gottes. Meine Gedanken, sagt er, sind nicht eure. Eure sind nicht Wege, sind nicht meine Wege, spricht Yahweh. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Das waren jetzt einige Aspekte dazu, was die allumfassende Liebe und Gnade Gottes nicht bedeutet. Es ist kein irgendwie kommen wir alle in den Himmel. Es ist auch nicht so, dass alle Menschen eh schon gerettet sind und einige es halt nur noch nicht wissen. Ist auch keine Lehre, die durch Menschen entstanden ist. Hat nichts mit Fegefeuer zu tun. Auch die Mission ist nach wie vor nötig und es ist auch kein Wunschdenken. Es ist Gott selbst, der seine Liebe und Heiligkeit, beides, Liebe und Heiligkeit nicht zu kurz kommen lässt. Es ist sein Liebeswille, dass alle gerettet werden. Und in seiner Heiligkeit setzt er eine ganze Heilsgeschichte in Bewegung mit Gerichten und allem, was dazugehört, dass nur erneuertes, reines Leben Zugang zu ihm erhält und überhaupt kein sündiges Wesen mehr bleibt. Wir wollen bei den Vorurteilen nicht stehen bleiben, sondern weiter vorangehen und uns mit ganz konkreten Standpunkten auseinandersetzen. Standpunkte, wo es ausreicht, ich denke wieder an meine Gratwanderung, ist ein kleiner Schritt, ja, wo eine kleine Weiche in eine Richtung gestellt ist, dann ist das Endergebnis, ob ich jetzt hier leicht nach links oder rechts biege, das ist ein kleiner Schritt, aber das Endergebnis weicht total auseinander. Und ich betone nochmal, wenn jemand diese kleine Weiche anders stellt, wenn er diese konkrete Sache anders sieht aus seinem Bibelverständnis heraus, dann möchte ich keinen persönlichen Vorwurf machen, sondern die Sache an sich richtig stellen. Und ich will schon gar nicht sein Christsein und sein Glauben in Zweifel ziehen. Und so ein Standpunkt, wo man eine Weiche falsch stellen kann, ist der Begriff alle. Das Büchlein, was ich erwähnt habe, von dem Bibelübersetzer, hat ungefähr 130 Seiten. Und auf mindestens 40 erklärt er, dass alle nicht zwangsläufig alle bedeutet. Und betont, dass eben der Zusammenhang, der Kontext, in dem das Wort alle steht, beachtet werden muss. Vollkommen richtig, ja. Beispiel, bei der Speisung der 5000 heißt es, alle wurden satt. Natürlich meint das nur die 5000 und zudem die Frauen und Kinder, nicht alle Menschen, die es damals gegeben hat oder die es jemals geben wird. Aus dem Zusammenhang geht deutlich hervor, dass nicht alle Menschen, die es gibt, gemeint sind, sondern eben nur diese eine Gruppe, also alle in dieser Gruppe. Ist vollkommen richtig, dass wir den Kontext beachten. Das ist doch das, was wir mit Schriftteilung verbinden, das Wort richtig einteilen, richtig anordnen, richtig zuordnen. Wem gilt das? Wann gilt das? In welchem Zusammenhang gilt das? Es ist doch selbstverständlich, dass der Zusammenhang beachtet werden muss. Und wenn wir genau das tun, nämlich den Zusammenhang beachten und stellen uns dann die Frage, wer ist denn mit alle gemeint, wirklich alle oder nur einige? Und das in Bezug auf Rettung. Und dann ist es auch mal ganz egal, wie viel einige sind. Gott geht immer aufs Ganze. 99 Schafe sind nicht genug. Müssen 100 sein. Ob wir die Anzahl derer, die gerettet werden, mit 10% der Schöpfung oder nur 1% oder doch 95, alles, was weniger als 100% ist, ist zu wenig. Gottes Liebe ist so unendlich stark, dass er sich so sehr nach dem Verlorenen sehnt, dass er alles in Bewegung setzt, dass auch der Letzte zu ihm zurückkehrt. Am Ende muss alles eins sein in Gott, dem Vater, alles unter einem Haupt zusammengefasst. Ein einziges außerhalb von Gott, getrennt von Gott, wäre schon zu viel. Stimmt die Allversöhnung, muss die Bibel bezeugen, dass mit allen Geretteten auch tatsächlich alle Geschöpfe gemeint sind, ohne eine einzige Ausnahme. Und jetzt lese ich einfach mal 5 Verse. Ich lese Johannes 1, Vers 29. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt, gemeint ist der ganze Kosmos, auf sich nimmt. 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist die Sühne für unsere Sünden, nicht nur für unsere, sondern für die des ganzen Kosmos. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und nicht nur gerettet, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Römer 5, Vers 19. Ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen als Sünder eingesetzt wurden, werden auch durch den Gehorsam des einen dieselben vielen als Gerechte eingesetzt. Und noch ein Wert, Römer 11, Vers 32. Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit ein, damit er sich aller erbarme. Nirgendwo ist eine Einschränkung, dass alle nicht alle sind. Dass die Gesamtheit, von der die Rede ist, weniger als die Gesamtheit aller betrifft. Oder gibt es noch irgendwo eine einzige Sünde, die Jesus Christus als das Lamm Gottes nicht getragen hat? Gibt es noch irgendwo eine einzige nur? Nein, gibt es doch nicht. Alle Sünden sind von ihm getragen. Gibt es einen einzigen, der von Natur aus nicht widerspenstig wäre? Gibt es auch nicht. Alle sind von Natur aus widerstrebend. Der eine Vers, Römer 5, Vers 19, der spricht nicht von allen, sondern von vielen. Also gucken wir da genauer hin. Nehmen das als Musterexemplar kurz unter die Lupe und weisen nach, dass alle wirklich alle sind. Da heißt es, Römer 5, Vers 19, ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, gemeint ist Adam, die vielen als Sünder eingesetzt wurden, so werden durch den Gehorsam des einen dieselben vielen als Gerechte eingesetzt werden. Die Bibel teilt die Menschheit ein in zwei Menschheiten. Der erste Mensch, der erste Adam, und den letzten Mensch, den zweiten Adam. Und siehe da, die Bibel ordnet alle, ausnahmslos alle Menschen der ersten Gruppe zu, also der ersten Adam. Im Kontext heißt das, 5 Vers 12 in Römer, deshalb, ebenso wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt eindrang und durch die Sünde dann auch der Tod und so zu allen Menschen der Tod durchdrang, worauf alle sündigten. Wer ist da ausgenommen? Von den Menschen niemand. Alle, oder von den Geschöpfen niemand. Alle sind Sünder. Alle gehören dem ersten Adam, der alten Menschheit an. Ohne Ausnahme. Ist vollkommen klar. Und auch ohne, dass wir gefragt werden, ob wir damit einverstanden werden. Demnach nun, ich bin jetzt bei Vers 18 im gleichen Kapitel, wie es durch die eine Sünde, Adam, für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch den einen Rechtsspruch, gemeint ist Christus, für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Hier versetzt die Bibel in einem einzigen Satz alle diejenigen, die zu der einen Gruppe Menschheit gehören, zu der ersten, zu der alten, hier werden die alle versetzt in die zweite Menschheit. Und so wie es keine Ausnahme bei der ersten gibt, Zugehörigkeit zur ersten Gruppe, gibt es keine Ausnahme, alle sind Sünder, gibt es keine Ausnahme bei der Zugehörigkeit der zweiten Gruppe. Wir lesen das im nächsten Vers, 19. Ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen als Sünder eingesetzt wurden, werden auch durch den Gehorsam des einen dieselben vielen als Gerechte eingesetzt werden. Dieselben vielen, so übersetzt die konkordante Übersetzung. Im Urtext steht beide Male die vielen. Aber wenn wir den Kontext beachten, ich wurde ja auf 40 Seiten hingewiesen, ich soll das machen, dann ist es offensichtlich, dass mit den vielen, mit den vielen der ersten Gruppe und den vielen der zweiten Gruppe dieselben vielen gemeint sind. Dieselben vielen ohne Ausnahme. Das, was hier in einem Satz beschrieben ist, findet nicht in einem Nu statt. Dazu braucht es eine ganze Heilsgeschichte. Aber hier ist beschrieben, alle, die zur alten Menschheit gehören, das sind viele, und dieselben vielen gehören zum neuen Menschen, ohne Ausnahme. Warum ist nur von vielen und nicht von allen hier die Rede? Ja, es gab doch einen, der nicht Sünder war. Einen einzigen. Das ist unser Herr Jesus. Er starb für die Sünder. Das sind alle außer ihm. Außer ihm, dem einen selbst. Und deshalb spricht die Bibel ganz folgerichtig von vielen und nicht von allen. Aber der Nachweis, dass alle Sünder durch Christus gerettet und als Gerechte eingesetzt werden, der ist erbracht. Also, in Bezug auf diejenigen, die gerettet werden, sind alle tatsächlich alle. Nicht nur eine Auswahl. Und genauso, wir brauchen hier immer mehrere Zeugen, genauso ist es nochmal zusammengefasst in dem bekannten Wort 1. Korinther 15, 22. Weil doch durch einen Menschen der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Also jeder dann, wenn er dran ist. Ein weiterer Aspekt, und das ist jetzt das Letzte, was wir uns für heute vornehmen, und schließen dann ab. Ein weiterer Aspekt ist der von den Gerichten Gottes. Ich lese aus Sprüche 16, Vers 4 ein Wort, da heißt es, Jahweh hat alles zu seiner Absicht gemacht, auch den Gesetzlosen für den Tag des Unglücks. Eine andere Übersetzung schreibt, alles wirkt Jahweh um seinetwillen. Hier wieder die Frage, meint alles wirklich alles? Ich kann keine Einschränkung erkennen. Er wirkt alles nach seinem Willen. Alles, was geschieht, alles, was er wirkt, alles hat eine Absicht, einen Sinn, einen Zweck. So auch die Gerichte. Sie haben einen Sinn, sie haben einen Zweck. Er verfolgt und erreicht damit seine Absicht. Und jetzt die spannende Frage. Was ist die Absicht seiner Gerichte? Ich will nur zwei Stichworte sagen. Ist es der Aspekt der Strafe, in dem Fall endlose Strafe, oder ist es Erziehung? Wir kennen zwar die Antwort, aber ich will es trotzdem sagen. Weil wir gucken einfach hinein in sein Wort. Das gibt uns doch die Antwort. Die vielen, von denen wir eben ja gelesen haben, den vielen dieser Welt gilt, der Mensch ist böse, von Jugend auf. Ich habe geguckt, ihr jungen Leute, was das bedeutet von Jugend auf. Das betrifft schon die Allerkleinsten. Ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, gehören also die schon länger jung gebliebenen auch dazu. Der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen. Salomo sagt das strenge Wort, Sprüche 28, Vers 5, böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber Jahweh suchen, verstehen alles. Hatte ich euch gesagt, ihr sollt was im Hinterkopf behalten? Böse Menschen. Wisst ihr das noch? Wer sind böse Menschen? Die Antwort ist doch einfach. Jeder natürliche Mensch. Auch du und vor allen Dingen ich. Ehemals. Auch dein altes Du und mein altes Ich. Jahweh sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Dichten des menschlichen Herzens Böses von Jugend an. Und jetzt in Prediger 8, Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Bedenken wir, böse Menschen und alle sind von ihrer Jugend auf böse, verstehen das Recht nicht, können es nicht verstehen. Der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen, sondern wann erst versteht der böse Mensch von dem Zeitpunkt an, da er Jahweh sucht. Und wann sucht der böse Mensch Jahweh? Haben wir gerade gelesen. Weil das Urteil, weil das Gericht nicht schnell vollzogen wird. Darum ist sein Herz voll böse zu tun. Wenn also das Urteil endlich vollzogen wird, wenn also Gericht geübt wird, dann sucht der böse Mensch im Urteil, im Gericht Jahweh. Wer sucht, der findet. Anderer Vers, Wie gesagt, wir brauchen immer mehrere Zeugen. Jesaja 26, Vers 9. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Hier haben wir den Nachweis in Gottes Wort, dass seine Gerichte eine Absicht haben. Und welche Absicht ist es? Gerechtigkeit zu lernen. Eben hatten wir das Herz umdenken zu lassen, weg davon Böses zu tun. Und beides ist Erziehung und dient dazu sämtliche Gerichte Gottes. Sie dienen der Reinigung, Erziehung, dem Lernen von Gerechtigkeit. Das werden schwere Gerichte, das wollen wir nicht verharmlosen. Aber alle Gerichte haben zwei wesentliche Aspekte. Erstens, sie sind genau bemessen. Gucken wir uns die Zornschalengerichte an. Das sind genau 7, keine 8 oder noch mehr. Genau 7. Und die Schalen sind gefüllt. Vielleicht randvoll, aber sie sind nicht voller als voll. Laufen nicht über. Und was läuft denn über? Die Gnade Gottes, die Hoffnung auch. Und der zweite Aspekt bei den Gerichten, alle Gerichte haben einen Sinn und Zweck. Alle Gerichte dienen der Zurechtbringung und nicht der Strafe. Es gibt ein einziges, das diente der Strafe. Und dieses Gericht, das müssen nicht wir ertragen, sondern das hat unser Herr auf Golgatha auf sich genommen. Vom Gottesknecht heißt es in Jesaja 53, für wahr, es ist also wahr. Er hat unsere Leiden getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetat willen war er zerschlagen. Und jetzt kommt es, die Strafe zu unserem Frieden, die lag auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und Johannes bezeugt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Die Sünden des ganzen Kosmos, die Sünden der Welt des Kosmos sind nicht mehr zu bezahlen, sind nicht mehr zu begleichen. Die Strafe muss nicht mehr gezahlt werden, weil er sie auf sich genommen hat. Er ist die Sühne für unsere Sünden, nicht für die unsrigen, sondern für die des ganzen Kosmos. Und gerade deshalb, weil er die Strafe auf sich genommen hat, weil die Gerichte also nicht mehr der Strafe dienen, offenbart sich in den Gerichten die Liebe Gottes. Denn alle Gerichte haben jetzt einen Sinn und einen Zweck. Die Hoffnung der ganzen Schöpfung wird Realität, wird sich erfüllen vermittels Gnade und Gericht. Daniel, du hast auf der Jugendfreizeit so schön das Beispiel der Brüder Josefs dargestellt. Die haben ihn ja nach Ägypten verkauft. Und diese Freveltat hat sich hinterher als Segen und Lebensrettung herausgestellt. 1. Mose 45, 5. Betrübt euch nicht. Es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens habt nicht ihr, sondern hat Gott mich vor euch hergesandt. Und 5 Kapitel später, 1. Mose 50, Vers 20, ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Nachdem sie ihn verkauft hatten, begann das Gericht über die Brüder, auch über die übrigen Menschen. Inwiefern Gericht? Es gab eine Hungersnot. Bild für Gericht. Der Simeon musste ins Gefängnis. Der Josef hat sich ihnen hart gegenüber verhalten, dass er sich nicht zu erkennen gibt. Wir sehen hieran ja die Darstellung und Abbildung des Messias Jesu und seinem Volk Israel, die ihren Messias auch nicht erkennen. Und wozu führt dieses ablehnende Verhalten, dieses Gerichtsverhalten? Das könnt ihr nachlesen, heute ist die Zeit so weit fortgeschritten, könnt ihr nachlesen. 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Wenn wir das lesen, stellen wir fest, als der Vater starb, da fürchteten sich die Brüder, gingen nochmal zum Josef. Und wie gesagt, könnt ihr nachlesen, das führt jetzt zu lang. Und dann zeigten die Brüder Einsicht und Reue. In dieser Gerichtszeit, da haben sie gelernt, was Recht und Unrecht ist. Da haben sie, wie wir es eben gelesen haben, Gerechtigkeit gelernt. Sie bitten um Vergebung ihrer Schuld, um Vergebung ihrer Übertretung, dass sie ihn verkauft haben. Sie haben sich für diese Tat nicht mehr selbst gerechtfertigt. Sie hätten ja auch sagen können, naja, du warst ja auch schlimm damals. Hattest wirre Träume, wurdest vom Vater bevorzugt. Versteh doch, wir mussten einfach tun. Nee, wir lesen da kein einziges Wort mehr der Selbstrechtfertigung. Sie hatten völlig erkannt, niemand anderes war verantwortlich. Niemand anderes trug die Schuld an dieser Übertretung als nur ganz alleine sie selbst. Dazu ist Gericht da. Erkenntnis der eigenen Schuld, Lernen, was Gerechtigkeit ist, Zerbruch der eigenen Rechtfertigung, aufrichtige Bitte um Vergebung. Und was macht dann der Josef, der doch ein Darsteller auf Christus ist? Wir haben es gelesen. Er tröstet sie und redet zu ihren Herzen. Mit dem Zerbruch waren es noch keine neuen Menschen, aber die Decke, die Hülle, die Verblendung ist abgetan, wenn gelernt wurde, was Gerechtigkeit ist. Und die eigene Erlösungsbedürftigkeit erkannt und anerkannt wird. Dann tröstet Christus und redet ins Herz hinein. Und das ist unsere Zukunftsaufgabe. Wenn Christus selbst einem Menschen ins Herz redet, dann kehrt sein Wort niemals leer zurück, sondern richtet aus und bringt Frucht, wozu es gesandt wird. Wir erkennen, Gott richtet nicht hin, sondern her. Das ist die Hoffnung für die, die ins Gericht müssen. Nicht endlose Strafe, sondern das Lernen von Einsicht und Gerechtigkeit. Und wenn dann die eigene Diagnose jedem klar ist, ich bin Sünder, ich brauche Jesus, dann führt Gott auch aus den tiefsten Gerichtsorten wieder raus. Das, was der Josef seinen Brüdern sagte, ist stellvertretend für das, was Christus seinen Geschöpfen sagen wird. Er wird sagen, betrübt euch nicht. Zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Ihr zwar, ihr hattet Böses im Sinn und auch getan. Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen. Und er tröstet sie und redet zu ihrem Herzen. So triumphiert die Gnade über das Gericht. So siegt die Liebe über alles. Was Gerichte also letztendlich bewirken, ist Lösung, ist Erlösung, ist auch Rettung. Hast du gestern auch gesagt, können wir nachlesen, Jesaja 1, Vers 27. Zion wird erlöst durch Gericht, steht so da. Ich höre aber schon die Frage, die jetzt wieder gestellt wird. Ist ja gut und auch schön, wenn Gott auch aus den Gerichten herausführt. Aber aus dem Tod, nach dem leiblichen Tod, hat der Mensch doch keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Oder? Mit dieser und anderen Fragen machen wir morgen Fortsetzung. Ich schließe jetzt ab mit einigen wunderbaren Versen, die das Ganze auch nochmal etwas zusammenfassen. Ich lese aus Jesaja 46, Verse 9 bis 11. Gedenket an das Frühere. Von der Urzeit her, dass ich Gott bin, keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Und ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Und die beiden Verse, die wir jetzt schon zum dritten Mal lesen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Er ist die Sühne für unsere Sünden. nicht nur für die unsrigen, sondern für die des ganzen Kosmos. Und überwältigend ist die Gnade Gottes, unseres Herrn, mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Gott schließt alle zusammen ein in Widerspenstigkeit, damit er sich aller erbarme. Und ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen als Sünder eingesetzt werden, so werden auch durch den Gehorsam des einen dieselben vielen als Gerechte eingesetzt werden. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und glaubwürdig ist das Wort und jeden willkommenswert. Dazu mühen wir uns, werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott uns verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Das weise an und lehre. Halleluja, Amen. Amen.